Deutschlandfunk Kultur Summer Edition mit Corbinian Frenzel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Summer Edition in Studio 9. Die Gespräche an den August-Samstagen, in denen wir etwas tiefer auf ein Thema eingehen wollen. Im Gespräch mit einem besonderen Gast. Summer Edition, Sie können eigentlich gleich diesen Anglizismus wieder vergessen. Ich sag mal lieber Edition d'été, denn es wird konsequenterweise ein Hauch Frankreich durch dieses Gespräch ziehen. Und das liegt nicht zuletzt an ihm, meinem heutigen Gast. Viele Jahre der erste Mann der Tagesthemen, aber auch viele Jahre Korrespondent in Paris. Ulrich Wickert, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Frenzel.
Wir erreichen Sie, und das ist natürlich auch, so muss es geradezu sein, für dieses Gespräch in Frankreich. Ende Juli zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Muss man sich Ulrich Wickert als glücklichen Menschen vorstellen?
Absolut, lieber Herr Frenzel. Ich schaue hier bei meinem Arbeitszimmer, ich habe ein kleines Arbeitszimmer, da schaue ich in die Ferne und sehe dort unten die Küste mit Antibes. Und dahinter ist dann das Mittelmeer. Mhm. Also besser kann es einem ja nicht gehen.
Das ist wahr. Jetzt könnten wir uns nur trösten damit, dass es wahrscheinlich viel zu heiß ist bei Ihnen.
Es ist heiß, aber es ist erträglich. Gott sei Dank, muss ich sagen. Und zur Not geht man ins Schwimmbad.
Und zur Not, ich meine, wir reden jetzt hier zur Mittagszeit in etwa. Pastis, Rosé oder lieber Wasser um die Zeit?
Um diese Zeit mittags. Eher, ich trinke eigentlich erst abends, ab 6 trinke ich erst Alkohol. Ich gehöre zu den Leuten, die die englische Tradition übernommen haben, erst bei Sonnenuntergang, und da im britischen Kolonialreich die Sonne immer irgendwann um 6 Uhr untergeht, wird das als Regel angewandt.
Ulrich Wickert, Sie haben, und es wird in wenigen Tagen erscheinen, wenn wir dieses Gespräch senden, ein neues Buch vorgelegt, Salut les amis, meine Geschichte der deutsch-französischen Beziehung. Wir werden viel über Frankreich sprechen. Es gibt ja auch genug Anlass, auch jenseits Ihres Buches, das zu tun, auf diese speziellen Beziehungen, die deutsch-französischen. Aber wenn wir gerade bei den Trinkgewohnheiten sind, ich habe an einer Stelle in der Tat schmunzeln müssen und habe das gar nicht so richtig mit meinem Ulrich Wickert-Bild zusammenbekommen, bei dem ich immer ein Glas Wein oder andere exquisite Getränke in der Hand vermutet habe. Aber Sie haben in diesem Buch berichtet, wie Sie in der deutschen Botschaft in Paris für Verunsicherung gesorgt haben, als Sie dort als Journalist, als Korrespondent in der Tat nach einem Bier gefragt haben.
Ja, das hatte folgenden Grund. Da gab es häufig die Empfänge um 6 Uhr abends, und das war für mich sehr praktisch. Ich ging vom Büro aus nach Hause zu Fuß, wenn ich konnte. Und in der Mitte lag die Residenz des französischen Botschafters. Das heißt, wenn ich da ankam, dann hatte ich Durst. Und dann habe ich mir gesagt, ich hätte gerne ein Bier. Gut, dort gab es kein Bier, weil der Maître d'Hôtel, Herr Schölzke, immer sagte, nein, wir haben hier, gucken Sie mal, Gin Tonic oder Champagner oder sowas. Aber ich habe gesagt, wir sind hier in einem deutschen Haus. Und hier sollten Sie doch auch deutsches Bier ausschenken. Das hat dazu geführt, dass immer wenn ich kam, er schon irgendwo hinter einem Vorhang ein Bier für mich hatte. Allerdings zu seinem Entsetzen kam ich auch einmal und stand nicht auf der Gästeliste. Ich war spontan dann doch gekommen. Herr Wickert, Sie sind gar nicht da. Und er verschwand, dauerte ein bisschen länger, raste wahrscheinlich in die Küche und holte mir ein Bier. Und jetzt führte das dazu, dass die Franzosen sahen, ah, wo kriegt man denn ein Bier her? Hätte ich jetzt gerne auch ein Bier.
Es sind viele schöne Begegnungen, von denen man lesen kann in Ihrem Buch. Ich habe ein schönes Zitat dort wiederentdeckt, Kurt Tucholsky, den Sie aufhören mit der Aussage, den Deutschen muss man verstehen, um ihn zu lieben, den Franzosen muss man lieben, um ihn zu verstehen. Ist das für Sie eine nachvollziehbare Aussage?
Eine absolut nachvollziehbare Aussage. Wir beiden sind konträr. Die Deutschen sind einfach anders von ihrer Identität her als die Franzosen. Das führt immer, heute noch, immer wieder zu politischen Schwierigkeiten, die dann interpretiert werden als eine Krise der Regierung, was falsch ist, was ich ja auch versuche in diesem Buch zu erklären. Aber die Franzosen haben eben eine Art und Weise, wo der nüchterne Deutsche kommt und sagt, das ist ja aber merkwürdig. Und da sage ich, man muss sie lieben, damit man die Merkwürdigkeiten auch erträgt. Während die Franzosen die Deutschen angucken und sagen, also das sind ja auch schon sehr merkwürdige, warum machen die das so und warum machen die das so? Und dann sage ich, dann muss man die Deutschen verstehen. Und wenn man sie versteht, dann kann man auch anfangen, sie zu lieben.
Ulrich Wickert, merkwürdig ist ein gutes Stichwort. Wir werden gleich mal zunächst etwas darauf schauen, was Merkwürdiges politisch eigentlich in Frankreich in jüngerer Zeit geschehen ist. Viele konnten das nicht richtig nachvollziehen, die jüngsten politischen Entscheidungen der letzten Monate von Emmanuel Macron und das, was darauf folgte. Darüber werden wir sprechen, über einiges andere mehr. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch hier heute mit Ulrich Wickert und ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, in angenehmer Kühlung mit dem richtigen Getränk in Ihrer Hand, sei es im Radio oder auch via Podcast. Schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Summer Edition heute mit Ulrich Wickert, Mr. Tagesthemen, aber eben auch viele Jahre in Frankreich Korrespondent für die ARD und sowieso Zeit seines Lebens eng mit diesem Land verbunden, nicht nur in journalistischer Tätigkeit, als Autor auch von Romanen, von Krimis, die in Frankreich spielen. Herr Wickert, Krimi, ich mache mal die Brücke, der politische Krimi dieses Jahres, also es gab verschiedene, die wir gesehen haben, natürlich der große Krimi in den Vereinigten Staaten, aber es gab sicherlich einen mittleren Krimi auch in jüngerer Zeit in Frankreich, nämlich mit der ja so als recht einsam wahrgenommenen Entscheidung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach der Europawahl, die sehr schlecht für ihn, also für seine Partei ausgegangen ist, Neuwahlen auszurufen. Wir sprechen jetzt im Sommer, wir sprechen auch, so viel Transparenz sollte an dieser Stelle sein, während die Olympischen Spiele noch laufen, wenn wir es senden, dann sind die schon vorbei. Aber ruht da gerade alles in Frankreich? Ist diese politische Krise jetzt sozusagen im Sommerurlaub und in der Olympiapause?
Es ist Sommerurlaub und ich habe gerade im Figaro, also der Tageszeitung, folgende Umfrage gelesen. Stört es Sie, dass im Augenblick Frankreich nicht regiert wird? Über 70% nein. Das heißt, denen ist das jetzt ziemlich egal, ob die eine Regierung oder haben oder nicht. Und insofern ist wirklich Pause, ist. Und das war auch zu erwarten. In Frankreich ist von Mitte Juli, würde ich sagen, bis Anfang September spricht man immer von dem Wort La Rentrée, also man kommt zurück. Dann beginnt das Leben wieder. Und ich habe schon bald nach der Wahl gesagt, es wird keine Lösung geben, bevor die Olympischen Spiele vorbei sind. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das erst im September passieren wird.
Das macht natürlich die Frage noch ein bisschen größer. Warum das Ganze?
Das fragen sich 99% aller Franzosen auch. Warum das Ganze? Und wenn ich Macron interpretiere, dann stelle ich fest, es ist ein Intellektueller, der sehr abstrakt denkt. Also das ist keiner, der denkt, wie reagiert das Volk, sondern der denkt sich, so und so müsste ich doch etwas machen, damit etwas sich ändert. Ich möchte derjenige sein, der handelt. Er hat mal sehr früh in seiner politischen Karriere auf die Frage, was er von Politik hält, gesagt, von Politik halte ich gar nichts, ich halte was vom Machen. Und ich glaube, das, was er wollte, war, dass er, ich werde jetzt einfach mal gucken, wie das Ergebnis sein wird, wenn wir jetzt nicht in einer Europawahl wählen, wo die Leute sagen, wir wollen den Präsidenten abstrafen, sondern in einer ganz normalen politischen Wahl. Wobei man eins wissen muss, bei der Europawahl ist es eine Wahl nach proportional abgegebenen Stimmen. Die Wahl zu einem französischen Volksversammlung ist völlig anders. Sie geht über zwei Wahlgänge. Und man sagt in Frankreich immer, das erste Mal ist zum Abstrafen, zum zweiten eine politische Entscheidung zu treffen. Und das ist tatsächlich geschehen. Die Rechten, also der Front National, ist ja wirklich abgestraft worden. Die haben zwar immer noch unglaublich viel mehr Sitze bekommen, aber das Ergebnis ist so gewesen, dass ich sofort gesagt habe, für den Front National ist dies ein ganz schlechtes Ergebnis, denn das bedeutet eigentlich, dass Marine Le Pen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen nicht gewählt werden kann. Das liegt deswegen an einem besonderen Verhalten hier, dass man den Front Républicain oder den Vote Républicain nennt, also das republikanische Wahlsystem. Alle werden sich zusammentun um gegen Rechtsradikale zu stimmen. Und genau das hat geklappt und hat dazu geführt, dass auf jeden Fall die Rechtsradikalen, die geglaubt haben, sie kriegen die absolute Mehrheit und sie werden den Premierminister stellen, nicht an die Macht kommen.
Ich meine, das ist ja natürlich wirklich die spannende Frage, die sich viele schon stellen, auch so unklar jetzt im Moment alles noch ist, was dabei herauskommen wird, ganz konkret für die Regierungsbildung. Was ist mit 2027 dann, wenn Emmanuel Macron nicht mehr antreten darf, wenn er seine zwei Amtszeiten voll hat und Marine Le Pen sicherlich diesen Versuch unternehmen wird. Und es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, naja, diese Verhinderungslogik, ja, das funktioniert einmal, es funktioniert vielleicht zweimal, dass sich alle versammeln, auch über politische Gremien hinweg. Aber funktioniert das auch ein drittes Mal?
Das gibt es, seit dem Vater Le Pen diese Partei gegründet hat, gab es das immer. Und erinnern Sie sich, im 2002 gab es im Präsidentschaftswahlkampf Chirac gegen Vater Le Pen. Mhm. Chirac hat 80% der Stimmen bekommen. Also das funktioniert seit Jahrzehnten immer wieder.
Mhm. Aber es schmilzt ja ab, Herr Wickert. Ne? Also wenn man sich anguckt, in der Tat, Chirac gegen Vater Le Pen 80%, Macron die erste Wahl, ich glaube es war noch so etwa 65, 35. Ja. Jetzt bei der jüngsten Präsidentschaftswahl waren es dann doch schon mal wieder weniger Prozentpunkte für den Präsidenten, mehr für Marine
Aber
Le Pen.
Aber noch genug.
Noch genug.
Aber doch,
ja.
Noch genug. Ja. Und das Interessante ist natürlich, die Veränderung liegt in der Tochter Marine Le Pen, die sich von ganz vielen Dingen verabschiedet hat. Man spricht immer von dem Wort des Dediabilisation, das ist ein furchtbares Wort, der Entteufelung. Also sie hat dazu geführt, dass diese Partei sich ordentlich benimmt, dass sie nicht mehr antisemitisch sich äußert. Wir haben jetzt bei diesem jetzigen letzten Parlamentswahl eine Reihe von Kandidaten gehabt, die rechtsradikal, die sich wie die Nazis geäußert haben, die werden alle aus der Partei rausgeschmissen jetzt. Das heißt, sie versucht aus dieser Partei eine, ich will mal sagen, bourgeoise Partei zu machen, die nicht mehr als eine extrem rechts ist. Natürlich ist sie in Wirklichkeit noch extrem rechts, aber sie sagt zum Beispiel an ihren Abgeordneten, ihr kommt mit Schlips und Anzug ins Parlament. Das heißt, man will klar sagen, wir sind bürgerliche Leute. Als es bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu Dingen gekommen ist, zu Bildern gekommen ist, wo man gesagt haben, das ist dégoûtant oder das passt nicht ins wohlgehütete französische Kulturverständnis, haben die katholische Kirche sich protestiert, haben viele Leute protestiert. Marine Le Pen und ihre Partei hat geschwiegen. Das heißt, sie wollen nicht als diejenige erscheinen, die immer nur schimpfen.
Die Frage ist natürlich auch, ist Marine Le Pen noch die große Gefahr? Sie haben in Ihrem Buch in Salut les Amis ja auch Ihre frühen Begegnungen und immer wiederkehrenden Begegnungen mit Beat und Serge Klarsfeld beschrieben, dem Ehepaar, das sich das Lebensziel gesetzt hat, Nazischergen zu finden, vor Gericht zu bringen, eine hohe, eine wichtige moralische Instanz. Und das wurde ja damals im Umfeld dieser vorgezogenen Parlamentswahl sehr wahrgenommen, auch in Deutschland sehr wahrgenommen, dass gerade dieses Ehepaar die Warnung von Marine Le Pen eigentlich zurückgenommen hat, gesagt hat, sie ist nicht unsere erste Wahl, aber die Franzosen müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie dort Antisemiten wählen.
Ich habe die beiden Ende Mai noch in Berlin getroffen, als sie begleitet haben den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf dessen Staatsbesuch. Und da habe ich sie angesprochen, insbesondere ihn. Da habe ich gesagt, ich habe das gelesen, dass Sie das gesagt haben. Ich verstehe das nicht ganz. Doch, doch, sagt er, wissen Sie, viel schlimmer ist der Mélenchon, also der Anführer der extremen Linken. Und der ist tatsächlich ein fürchterlicher Antisemit. Also der macht das auch klar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausweg, den er findet. Mhm. Und dann darf man eins nicht vergessen, und das ist etwas, was ich erfahren habe. Die Marine Le Pen, die ist da ganz klug. Die hat sich also mit den beiden erst einmal bei denen zu Hause getroffen. Und da hat sie wahrscheinlich denen ein bisschen Zucker in die Ohren geblasen und nein, ich bin doch kein Antisemit und nein, nein und so weiter und so fort. Und dann sind die beiden, ja zu ihrer Meinung gekommen.
Würden Sie denn sagen, wenn Sie auf dieses, auf Ihr Frankreich auch schauen, dass es ein polarisiertes, ein zerstrittenes Land ist, ein Land, in dem sich die eine Seite mit der anderen eigentlich nicht mehr versteht, begegnet? Oder ist das auch manchmal die Aufregung unserer Zeit? Ich meine, wenn man auf die französische politische Geschichte schaut, die ist ja durchaus auch nicht immer so stromlinienförmig gewesen, was politische Extremitäten auch anging. Es gab eine starke kommunistische Partei bis in die 80er Jahre hinein. Es gab ja noch Anfang der 60er Jahre die Zeit, als de Gaulle sozusagen ins Amt kam. Sogar noch fast schon putschartige Umtriebe im Militär. Vielleicht sind wir auch mittlerweile gar nicht mehr gewohnt, dass Politik so breit aufgestellt sein kann.
Also eigentlich hat sich Frankreich politisch nach de Gaulle ja in zwei Lager geteilt. Das eine waren die Sozialisten und das andere waren die Gaullisten oder was auch immer daraus denen sozusagen geworden ist. Macron hat gesagt, ich möchte dieses Rechts-Links-Denken auflösen. Ich möchte, dass wir in der Mitte regiert werden. Aber jetzt befindet sich das französische Lager dreigeteilt. Rechts das Lager von Le Pen, links der Zusammenschluss von vier verschiedenen linken Parteien, der extrem linken von Mélenchon bis hin über die Kommunisten zu den Sozialisten, die dann auch sehr viel milder sind. Und in der Mitte das Lager von Macron. Keines der drei Lager hat die absolute Mehrheit. Und das ist ganz schwierig, weil die Franzosen nicht geübt sind, Koalitionen einzugehen. Sie sind nicht geübt im Kompromiss. Sie gucken immer wieder nach Deutschland und sagen, wie macht ihr das eigentlich? Ihr habt doch immer Koalitionen. Und deswegen wird das jetzt sehr spannend, wie das nächste Jahr in Frankreich regiert werden wird.
Wir sprechen über Frankreich, über die deutsch-französischen Beziehungen heute im Deutschland von Kultur in der Summer Edition mit Ulrich Wickert. Und Herr Wickert, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wehmütig werde, wenn ich in Ihrem Buch lese und wenn ich gerade in den vorderen Teilen lese von den Begegnungen, die Sie hatten mit so großen Namen wie Valéry Giscard d'Estaing, mit François Mitterrand, von dem wir schon das ein oder andere gehört haben in dem Gespräch heute mit Ihnen, aber natürlich auch mit Ihren deutschen Mitspielern auf der anderen Seite, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man Jacques Chirac und Gerhard Schröder auch noch mit hineinziehen sollte, aber ist das die große Phase der großen Männer in der deutschen und französischen Politik, die auch ein Stück weit passé ist?
Zu meinem Bedauern ja, und ich würde Chirac und Schröder mit einbeziehen, wobei die beiden einen ganz fürchterlichen Start hatten. Denn Chirac hatte sich über Schröder geärgert, schon während des Wahlkampfs hatte der nämlich mal gesagt, Deutschland wird jetzt deutscher. Ich habe mal mit Schröder darüber gesprochen, sagte er, ich habe gesagt, Deutschland wird normaler. Normaler hieß aber, Deutschland will verhindern, dass wir in der Europäischen Union immer die Agrarsubventionen der Franzosen bezahlen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, die Streitigkeiten, die gingen so weit, dass es 1999 in Nizza die neue Verteilung der Sitze in der sich erweiternden Europäischen Union festgelegt werden soll. Und die haben sich so verkracht, dass der Schröder in Nizza abgereist ist, ohne sich von Chirac zu verabschieden, was im Élysée natürlich klar festgestellt wurde. Und da hat der Chirac sich nachüberlegt, warum sind wir so verkracht, müssen wir nicht einen anderen Weg finden. Und er hat den französischen Außenminister Védrine damals gefragt, wieso verstehen Sie sich so gut mit diesem grünen Außenminister in Deutschland? Ich verstehe das gar nicht. Da hat er gesagt, wissen Sie, ich treffe mich alle 6 Wochen mit dem, nur zum Abendessen, ohne Thema, ohne Tagesordnung. Und das geht alles sehr gut. Und da hat er auch ihm erinnert, dass Schmidt und Giscard solche Treffen immer wieder hatten. Und daraufhin hat Chirac Schröder eingeladen in ein Restaurant im Elsass, wo ursprünglich die Freundschaft von Schmidt und Giscard gefeiert wurde. Und genau das hat ganz bewusst Chirac gemacht. Und die beiden waren später große Freunde. Sie waren auch politisch große Freunde. Die Freundschaft wurde sicher verstärkt dadurch, dass Chirac auch Schröder beigepflichtet hat, dass er gesagt hat, wir ziehen nicht mit in den Irakkrieg der Amerikaner. Und es ging sogar so weit, dass 2003 war es, glaube ich, im Herbst, ein europäischer Gipfel stattfand, zu dem Schröder nicht fahren konnte, weil er bei einer Bundestagsabstimmung in Berlin sein musste. Und dann hat er zu Chirac gesagt, dann stimmst du für mich ab. Und ich meine, das größer kann das Vertrauen ja eigentlich nicht sein, wenn man einem anderen Staatschef sagt, stimm du für mein Land ab.
Waren das denn eigentlich einfach andere Zeiten? Also muss man das einer heutigen Politikergeneration noch anrechnen, dass das vielleicht nicht mehr so geht? Ich habe ja mal mit Blick auch auf das andere große Paar, das ich ja auch erst finden musste, Kohl und Mitterrand, das dann aber letztendlich ein kongeniales Dreieck gebildet hat, auch mit dem damaligen EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors, dass ja heutzutage eigentlich eine solche Konstellation mit einer Ursula von der Leyen, einer sehr engagierten Kommissionspräsidentin, mit einem Emmanuel Macron, einem sehr auf europapolitischem Terrain engagierten französischen Präsidenten, und einem Olaf Scholz ja auch möglich sein müsste, dass man sich zusammensetzt, sei es nun in einem guten Restaurant oder möglicherweise einfach auch vielleicht in einem Versammlungsraum irgendwo in nüchterer Atmosphäre, aber dass man gemeinsame politische Projekte wieder so vorantreibt, wie man es damals getan hat.
Theoretisch müsste das möglich sein. Und Scholz und Macron verstehen sich persönlich ganz gut. Die treffen sich ab und zu in einem Restaurant, zum Beispiel in La Rotonde, dem Lieblingslokal von Macron. Scholz hatte auch den Macron mal nach Potsdam eingeladen und gesagt, komm, wir gehen da mal Abendessen zusammen. Und ich habe mich mit Scholz länger darüber unterhalten. Und wie er mit Macron zurechtkommt, da sagte er, wir haben wahnsinnig viel Gemeinsames, worüber wir uns unterhalten können, weil beide unglaublich viel lesen. Ich kenne kaum jemanden, der belesener ist als Scholz übrigens. Und wenn es darum geht, sich zu unterhalten, nette Kumpel zu sein, geht das gut. Ich habe die beiden zusammen erlebt beim Staatsbesuch Ende Mai, wo die ganz, so wie ganz normale Freunde miteinander reden, auch über Politik reden, also wo man nicht das Gefühl hat, hier gibt es irgendwelche Animositäten oder sowas. Das Problem ist aber, es gibt kein politisches Ziel. Der Macron sagt zwar immer, wir müssen zusammen mit den Deutschen Europa nach vorne bringen. Wenn Sie Macron ganz genau analysieren, dann werden Sie feststellen, er meint immer, zusammen mit den Deutschen müssen die Franzosen Europa führen. Also ist es schon ziemlich klar, dass Macron davon ausgeht, dass er möchte, Frankreich führt in Europa mit Unterstützung der Deutschen. Und das ist etwas, was Scholz verstanden hat. Und deswegen ist Scholz da immer ein bisschen vorsichtiger, weil er sagt, ich möchte also nicht ein deutsch-französisches Kondominium bilden und wir sagen den Europäern dann, wie es gemacht werden muss. Wenn wir uns mal angucken, Giscard und Schmidt, die hatten einfach gewisse Dinge, die sie zusammen machen wollten, die einfach dadurch, dass sie Finanzminister waren, sich auch um die Frage der Geldstabilität gekümmert haben und sie haben ja die Grundlage gelegt für den Euro. Mitterrand und Kohl, die hatten natürlich die Auseinandersetzung, wie soll die deutsche Vereinigung stattfinden? Die hat zu viel Streit zwischen den beiden geführt. Aber es hat dann doch dazu geführt, dass irgendwo Mitterrand den Kohl dann doch gewürdigt hat als einen großen Staatsmann. Also das gab es alles. Bei Schröder-Chirac, die hatten die Auseinandersetzung um die Stimmen bei der EU, aber sonst hatten sie kein großes Ziel mehr. Und danach kommt Sarkozy, danach kommt Hollande. Und das waren halt keine Leute, mit denen Schröder beziehungsweise mit den Angela Merkel diese Art von Beziehung aufbauen konnte oder auch wollte. Und dann darf man eins nicht vergessen, Merkel hat in ihrer ganzen Erziehung keine Beziehung zu Frankreich gehabt. Und auch diese Bedeutung, die Leute wie Schröder oder Kohl oder Schmidt hatten für Frankreich, die Bedeutung der Kriege, das war bei ihr eigentlich nicht mehr vorhanden. Und bei Scholz würde ich sagen, ist auch nicht so der Wunsch, wir machen jetzt was Großes. Denn das Große, das wird zwar herbeigebeten, aber was soll das Große sein? Also Macron sagte immer, man muss zum Beispiel aus Arte, dem Kultursender, einen europäischen Sender machen. Da kann ich nur sagen, dann müsste Herr Macron doch einfach mal anfangen und seiner Kulturministerin sagen, mach mal einen Entwurf. Ja, aber das bleibt bei ihm bei den schönen Worten.
Ulrich Hilker, wir sprechen über Deutschland, Frankreich, diese besonderen Beziehungen, auch die Unterschiede, die es gibt. Und bevor wir nochmal tiefer auch vielleicht in die ein oder andere Geschichte und Geschichten einsteigen, hätte ich mal einige Fragen zu dem, was eigentlich möglicherweise Klischee ist. Oder was sich möglicherweise auch geändert hat, was gleich geblieben ist. Es gibt ja so bestimmte Dinge zwischen Deutschland und Frankreich, wo man sofort sagen würde, das ist anders. Ist denn das Essen in Frankreich immer noch besser als in Deutschland?
Es ist gar keine Frage, dass es besser ist. Auch fängt auch damit an, dass die Produkte besser sind. Aber es liegt auch daran, dass Essen in Frankreich ist inzwischen Weltkulturerbe. In dem kleinen Ort, in dem ich hier jetzt in Südfrankreich sitze, gibt es ein Restaurant und der hatte mal einen Stern, jetzt hat er es nicht mehr, aber das zeigt doch schon, dass er ein guter Koch sein muss. Der geht einmal im Januar für eine Woche in die Schulkantine und kocht dort mit Trüffeln. Und er erklärt es, dass er sagt, die Kinder müssen ja auch lernen, wie etwas schmeckt. Und dann wird eben gesagt, sie müssen lernen, wie Trüffel schmecken. Sonst können sie das ja gar nicht genießen. Und allein dieses Verständnis, Kindern beizubringen, wie etwas gut schmeckt, ist einfach eine grandiose Sache.
Anderes Vorurteil, andersrum oder vielmehr Urteil. Die gut organisierten, die immer pünktlichen Deutschen. Hat sich das bei den Franzosen schon rumgesprochen, dass das mit der Deutschen Bahn nicht mehr so funktioniert?
Ja, aber dann sagen sie, es ist immer noch besser als bei der französischen Bahn. Also grundsätzlich, das mit der deutschen Bahn, das haben sie inzwischen mitbekommen. Aber da sagen sie immer, das ist ein Element. Ansonsten sind die Deutschen doch immer noch weitgehend als diejenigen, die geordnet sind, die sauber sind und so weiter und so fort. Also diese Klischees für die Deutschen, die sind immer noch vorhanden.
Ein Thema, das im Umfeld der Olympischen Spiele ein großes Thema geworden ist. Man könnte es als Unterschied markieren, aber ich glaube, es ist nicht ganz gelungen, dass man nämlich in der Seine schwimmen kann, in der Spree allerdings nicht.
Es hat am Anfang schon alle haben gesagt, das ist ein totaler Quatsch, in der Seine den Triathlon-Wasserteil abzuhalten. Totaler Schwachsinn. Alle haben es gesagt. Und dann hat die Bürgermeisterin von Paris ja gesagt, ich gehe vorher da schwimmen. Naja, sie musste das dann aus taktischen Gründen machen, hat sich einen Neoprenanzug angezogen und ist kurz mal reingestiegen. Dann war zwei Tage vorher die Sportministerin, hatte das schon gemacht. Naja, mit dem bekannten Ergebnis.
Aber Sie, also ich denke natürlich an die berühmten Bilder, die es von Ihnen gibt aus den 80er Jahren, als Sie sich todesmutig durch den französischen Verkehr wagen. Sie sind aber nie in die Seine gesprungen als Korrespondent und haben es mal selber getestet.
Nie im Leben hätte ich das getan. Da guckt man da rein und sagt, was für eine Brühe.
Ja. Schauen wir nochmal auf die Politiker, weil das ist ja wirklich auch etwas Interessantes. Sie haben vorhin gesagt, Olaf Scholz, ein sehr belesener Mann, das stimmt. In Frankreich ist es aber auch die gute Tradition, eigentlich bis in heutige Politikergenerationen hinein, dass man nicht nur Bücher liest, sondern im Zweifel auch welche schreibt. Und zwar nicht langweiligen Politiker-Sachbücher, sondern gerne auch Romane. Ist das ein Stereotyp, das noch stimmt?
Das stimmt absolut. Und da ist der französische Finanzminister Bruno Le Maire als beste Beispiel, der bringt fast jedes Jahr einen neuen Roman raus. Also Giscard d'Estaing, nachdem er dann nicht mehr Präsident war, der hat auch dann Romane geschrieben, die sehr belächelt wurden, weil dann immer manchmal drinnen vorkam, irgendeine Liebesszene, da haben sie mal gedacht, wahrscheinlich träumt er da jetzt von. Aber nein, das ist etwas gewesen, was immer wichtig gewesen ist. Das Buchschreiben ist etwas, ein Element, das für einen französischen Politiker zeigt, ich gehöre zu den Leuten des Geistes. Macron hat angeblich auch schon mal ein etwas Fiktives geschrieben, aber hat es nie veröffentlicht. Von ihm gibt es das Buch La Révolution, das erschienen ist vor dem Wahl 2017. Und ich rate allen, die Macron kennen wollen, dieses Buch zu lesen. Es gibt es auch auf Deutsch. Und es ist deswegen hochinteressant, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann wird man plötzlich merken, wer ist dieser Mann? Also er schildert darin, dass er, als er Fünfjähriger ist, da ging er immer schon nachmittags von der Schule zur Großmutter. Die Großmutter war Lehrerin gewesen. Und dann hat er mit der zusammen die ganzen französische Literatur durchgelesen. Und er sagt, was eine Katze ist, das habe ich erfahren in den Büchern von. Und das, was Blumen sind, das habe ich erfahren in den Büchern von. Später schildert er, als er 16, 17-Jähriger nach Paris kommt, auf das Elite-Gymnasium Henri IV, da sagt er, jetzt komme ich in die Gegend, wo die Leute von Balzac und von Flaubert rumgelaufen sind. Durch die, so, und mit denen identifiziert er sich. Das zeigt aber, dass er natürlich gar keinen Sinn für einen ganz normalen Menschen hat, der nicht glaubt, er sei eine Figur von Balzac oder Flaubert, sondern der, sagen wir mal, ein Händler ist und Sachen verkauft in seinem Geschäft.
Wir sprechen heute hier im Deutschlandfunk Kultur mit Ulrich Wickert und in wenigen Tagen wird sein Buch erscheinen, Salut, les amis, meine Geschichte der deutsch-französischen Beziehung. Herr Wickert, ich komme nochmal auf diese deutsch-französischen Beziehungen, diese besonderen Beziehungen, wo man sich aber natürlich auch fragen kann, sind die denn oder bleiben die denn auch besonders? Ich habe da Szenen vor Augen, die Sie beschreiben, wie Sie als Korrespondent 1984 in die Normandie fahren, kurz vor den Feierlichkeiten, dem 40. Jahrestag der Landung in der Normandie. Und da beschreiben, wie Sie auf dieses Land treffen. Und mir ist vor allem aber aufgrund dieser Jahreszahl, 40 Jahre, nochmal deutlich geworden, wie die Zeit eben auch weitergegangen ist. Es gibt ja dieses Wort von Aleida und Jan Assmann, dieser Blick auf das kulturelle Gedächtnis, das der Menschheit letztendlich so nach 2, 3 Generationen, so etwa nach 80 Jahren verloren geht. Und ich frage mich manchmal, sind wir auch gerade in den deutsch-französischen Beziehungen, in diesen Beziehungen, die so stark durch den Krieg und gerade auch jetzt zuletzt durch den Zweiten Weltkrieg und das Bedürfnis, das zu überwinden, geprägt waren, sind wir vielleicht mittlerweile einfach so weit, dass auch dieses Besondere immer mehr verblasst?
Also in dem Buch fange ich ja an, eigentlich schon mit dem Ersten Weltkrieg, in dem mein Großvater gegen die Franzosen gekämpft hat. Wie ich als junger 13-, 14-Jähriger mit meinen Eltern in Normandie Urlaub machen und natürlich als allererstes Hakenkreuz am nächsten Morgen bei uns am Zaun sind. Aber das ist eben doch nur knapp 10 Jahre nach der alliierten Landung gewesen, als wahnsinnig Tausende von Menschen dort erschossen worden sind, von beiden Seiten. Und 1984, da schildern sie, wie ich in die Normandie fahre und mit einem Freund, einem deutschen Freund in einem Restaurant sitze. Und wir unterhalten uns Deutsch und dann dreht sich von der Theke einer um, ganz unaggressiv, sagt er, j'aime pas les Allemands, ich mag die Deutschen nicht. Und ich fragte ganz freundlich zurück, und warum? Ja, weiß ich nicht. So, das ist alles vorbei. Ich habe letztens hier in meiner Nachbarschaft Mark, meinen Nachbarn, getroffen und habe ihm erzählt von diesem Buch. Ach, sagt er, weißt du, ich habe zwei Onkel, er ist so um die 70, ich habe zwei Onkel, die waren im Zweiten Weltkrieg deutsche Kriegsgefangene und die haben gesagt, also erstens mal war alles besser organisiert als in der Maginot-Linie und zweitens, es gab besseres Essen. Also Sie sehen, es ist jetzt alles doch ins Humorische übergewechselt und während in den 70er, 80er Jahren es noch üblich war, Deutsche zu beschimpfen als les Boches, les sales Boches, das gibt's gar nicht mehr, das kennt kein Mensch mehr. Also es gibt Dinge, die sich doch über die Generationen verändern. Also ich glaube, wir gehen da ja sehr gut vor. Wir haben das Erlebnis ja gehabt mit den schrecklichen Massakern in dem Ort Oradour. Und da ist Gauck als erster Bundespräsident hingefahren. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung für diese schrecklichen Dinge. Und das kommt auch an bei den Menschen.
Mhm. Herr Wicker, was Sie da gerade geschildert haben, ist ja auch interessant vor dem Hintergrund. Ich habe gelesen, nicht in Erinnerung an den 40. Jahrestag der Normandie, aber auch ein anderes wichtiges Ereignis, Kohl und Mitterrand, der berühmte Handschlag von Verdun, wo Sie ganze 7 Minuten in der Tagesschau bekommen haben für Ihren Bericht. Das ist natürlich heute unter Berichterstattungsbedingungen dieser Zeit auch gar nicht mehr vorstellbar.
Nein, normalerweise ist ein Weltspiegelbericht 7 Minuten. Aber das war damals eben solch eine wichtige Veranstaltung. Und auch dieser Moment, wo die beiden dann Hand in Hand da stehen, ist so beeindruckend, dass mir heute noch fast die Gänsehaut über den Rücken kriecht, wenn ich daran denke. Ich habe mit beiden darüber gesprochen, weil keiner hat gesehen, wie dies mit dem Handschlag passiert ist. Und dann hat Mitterrand zu mir gesagt, ich habe mich so vereinsamt gefühlt, dass ich die Hand ausgestreckt habe. Und Kohl hat mir später bestätigt, ja, ich war so froh, dass ich die Hand ergreifen konnte. Und wenn man auf die Fotos guckt, dann sieht man heute, Kohl schaut Mitterrand an, aber Mitterrand schaut weiter geradeauf aufs Gräberfeld.
Muss man, damit es jetzt nicht zu nostalgisch wird, auch das nochmal ehrlich benennen, es waren auch in diesen großen Beziehungen nicht immer alle frei von Eitelkeiten, oder? Wenn ich Ihre Darstellung lese zwischen Giscard und Helmut Schmidt beispielsweise.
Ja, das ist, deshalb diese Geschichten sind lustig, weil es gibt bei all diesen Geschichten Eitelkeiten. Also Kohl und Mitterrand haben den Karlspreis in Aachen zusammenbekommen. Und nun kam die Idee auf, man könnte ja auch Schmidt und Giscard das gemeinsam verleihen. Aber als der französische Botschafter aus Berlin bei Giscards Büro anrief und sagte, es wird beschlossen, Sie sollen zusammen mit Schmidt das bekommen, hat Giscard getobt. Wieso? Wer ist Schmidt? Schmidt, das ist ein abgehafteter Bundeskanzler. Ich bin der Präsident der Europäischen Kommission, um eine neue Verfassung zu erarbeiten, die nie erarbeitet wurde dann. Aber, und dann tatsächlich wurde der Schmidt wieder ausgeladen, hat das aber mit Humor genommen, damit nur Giscard selber diesen Preis bekommen könnte.
Ulrich Wickert, das ist eine von vielen spannenden, interessanten, schönen Erinnerungen, die man lesen kann in Ihrem Buch Salut des Amis. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten, über diese besonderen deutsch-französischen Beziehungen. Die abschließende Frage, werden Sie besonders bleiben?
Ich glaube, Sie werden besonders bleiben, denn wenn wir sehen, außerhalb der Politik gibt es inzwischen so viele freundschaftliche Beziehungen. Es gibt die Städtepartnerschaften. Manche sterben ein, manche leben wieder auf. Es gibt das deutsch-französische Jugendwerk, das dafür sorgt, dass Millionen von Deutschen und Franzosen sich immer wieder treffen. Und es gibt ganz viele kulturelle Organisationen, die sich dafür sorgen, dass es einen Kulturaustausch gibt. Also zum Beispiel die Akademie de Berlin, in der ich mitarbeite. Wir geben Stipendien zum Beispiel an junge Franzosen, die im Deutschen in der Schaubühne in Berlin Regie lernen können. Wenn die zurückgehen nach Frankreich, werden die natürlich ein ganz anderes Verständnis von deutschem Theater haben. Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass es diese Beziehung unterhalb der politischen Ebene gibt.
Ulrich Wickert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Es hat mir sehr gefallen, lieber Herr Frenzel. Ich danke Ihnen.
Und dieses Gespräch, dieser Hinweis noch an dieser Stelle, haben wir aufgezeichnet am 30. Juli 2024. Nächste Woche hören Sie in der Summer Edition ein Gespräch mit dem Soziologen Steffen Mau und dann sprechen wir einen Tag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, wie anders der Osten denn ist und warum der ständige Abgleich mit dem Westen als vermeintliches Normal möglicherweise nicht weiterführt. Und 2 Gespräche in der Summer Edition, die liegen bereits vor. Das Gespräch mit der Autorin Annika Brockschmidt über die Wahl in den USA und mit dem Soziologen Armin Nassee darüber, wie gesellschaftliche Transformation gelingen kann. Alles zu finden beispielsweise in der Deutschlandfunk-App oder auch natürlich online auf deutschlandfunkkultur.de und sowieso da, wo Sie Ihre Podcasts finden.